Gottesdienst mit euch feiern dürfen und sogar mit so einem exzellenten Frühstück, Brunch, angedeckte Tische zu kommen. Das ist was ganz Besonderes für uns. Vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Vielen Dank für die wunderschönen Lieder, die wir vorhin gesungen haben. Das letzte Lied hieß Hevenu Shalom Alechem. Vielleicht wissen nicht alle, was das bedeutet. Deswegen habe ich gedacht, ich sage das nochmal kurz. Das heißt, wir bringen Frieden euch allen. Jesus möchte uns Frieden schenken. Der liebe Matthias hat in der Einleitung schon meine Predigt etwas vorweggenommen, was kein schlechtes Zeichen ist. Wir haben uns ja nicht abgesprochen, dass ich gesagt habe zu ihm, du lest mal die Verse oder sprecht darüber, sondern wir beten und der Heilige Geist führt uns ja dann und gibt uns Impulse und deshalb passt das manchmal einfach so zusammen. Und ich lese euch die Geschichte aus Lukas 24. Ihr seht dann gleich, wenn ich es lese, um wen es da geht. Lukas 24 ab Vers 13. Siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Und einer mit Namen Kleopas sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, ja, was ist denn geschehen? Und sie sagten zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und bei alledem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und trägen Herzens zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte es ihnen. Und ihre Augen wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Sie fanden die 11, die mit ihm waren, versammelt, und sie sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten alles, was auf dem Weg geschehen war. Lass uns noch mal beten, himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast. Jesus, wir danken dir, dass du gehorsam warst und gekommen bist und dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir frei werden können, damit wir Frieden finden. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, der heute Morgen hier sitzt und du weißt, was unsere Herzen beschäftigt. Du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Fragen, du kennst unsere Sorgen und du möchtest uns so gerne helfen. Du möchtest uns so gerne Hoffnung schenken. Und ich bitte dich, dass es geschieht, jetzt auch durch diese Worte, die wir hören. Amen. Also da trotten zwei müde depressive, traurige Wanderer von Jerusalem nach Emmaus, 60 Stadien, das ist so ein altes Wegemaß. Wenn wir es umrechnen, sind es 12 Kilometer, die sie hier an Wegstrecke vor sich hatten. Und so trotten sie gen Heimat und sie sind richtig frustriert, depressiv, enttäuscht, traurig. Warum? Weil der, auf den sie vertraut hatten, der, dem sie nachgefolgt waren, der, dessen Jünger sie gewesen sind, den sie auch geliebt hatten, für den sie ganz viel aufgegeben hatten, auf grausame Art und Weise dort auf Golgatha hingerichtet worden ist, durch den Kreuzigungstod. Und damit waren alle ihre Hoffnungen gestorben. Und diese zwei Wanderer sind auch ein Bild für manchen, der heute unterwegs ist. Und manchmal sind Dinge, auf die wir vertraut hatten oder die wir uns erhofft hatten oder die wir uns gewünscht hatten, nicht so eingetroffen, wie wir es gewollt haben. Manch einer bekommt vielleicht eine Nachricht vom Arzt, als er sich untersuchen lassen hat und ist schockiert, was er da hört, wie sein Zustand ist. Manchmal kommen tatsächlich der Tod ist immer noch präsent, auch wenn wir ihn versuchen, in unserer Gesellschaft auszuklammern. Und manchmal stirbt jemand, den wir sehr, sehr lieb hatten. Und wir leiden unter diesem Verlust und sind traurig und finden kaum Trost. Hier sehen wir diese zwei Wanderer, die Jerusalem verlassen mussten, so schnell es geht, weil Jesus wurde ja als Aufrührer, als Rebell, als einer, der die Ordnung umstürzen wollte, wurde er ja umgebracht und deshalb waren jetzt auch seine Anhänger in Gefahr. Deshalb haben sich die Jünger hinter verschlossenen Türen getroffen. Es galt auch hier mitgegangen, mitgefangen und im Zweifelsfall dann auch mitgehangen oder mitgekreuzigt. Sie konnten dort gar nicht bleiben, sie mussten gehen, sie mussten verschwinden. Und so sind sie also auch auf diesem Weg unterwegs. Und dann gesellt sich ja diese dritte Person zu ihnen. Wir wissen ja, wer es war, aber sie wussten es nicht. Sie wussten es nicht, ja. Wir kennen ja die Geschichte. Ich darf euch 100 Jahre in die Vergangenheit zurücknehmen. 1922 wurde in Amerika im Staat Philadelphia Mary Stephenson geboren. Als dieses Mädchen 6 Jahre alt war, da starb ihre Mutter und ihr Vater musste die Mary zusammen mit 7 weiteren Geschwistern, also 8 Kinder, alleine aufziehen. Und als sie 7 Jahre alt war, am 24. Oktober 1929, für alle Leute, die sich mit der Wirtschaft oder mit Börsenkursen beschäftigen, wissen, was sich hinter diesem Datum verbirgt. Da war der große Börsencrash. In Amerika innerhalb von kürzester Zeit sind die Aktienkurse total abgesackt und es kam darauf eine große wirtschaftliche Not über das ganze Land, die die Reichen natürlich leichter aushalten konnten als die, die arm waren. Denen geht es da noch schlechter. Und so war diese Familie von einer großen Not betroffen. Der Vater bemühte sich, die Kinder aufzuziehen und die Mary hatte schon von Kind auf so eine Begabung, Gedichte zu schreiben und ihr Empfinden einfach in Worte zu fassen. Das hilft ja manchmal, wenn man Tagebuch schreiben kann, wenn man Dinge aufschreiben kann, die einen beschäftigen, wenn man seine Seele freisprechen kann. Und als sie 14 Jahre alt war, da schrieb sie ein Gedicht, das wahrscheinlich viele von uns kennen, aber nicht alle kennen den Hintergrund, deshalb habe ich den erzählt. Und dieses Gedicht wird oft überschrieben oder dieser Text mit Spuren im Sand. Und ich lese euch das einfach nochmal in der Übersetzung vor. Sie hat natürlich nicht auf Deutsch geschrieben. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Und ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Da habe ich dich getragen. Spuren im Sand. Hier drückt dieses Mädchen diese Beziehung aus zu Jesus, wie er sie gerade in den schweren Zeiten hindurchgetragen hat, ohne es immer zu realisieren. Jesus verlässt dich nicht in deinen schweren Zeiten. Es gibt ein altes Lied, das heißt, sind von Freunden wir verlassen. Und manchmal erleben wir das, wie die sogenannten Freunde uns verlassen, wenn wir in Not kommen, wenn wir krank sind, wenn wir im Krankenhaus sind, vielleicht über Wochen oder Monate, dann wirst du sehr schnell feststellen, wer deine wahren Freunde sind und wer dich noch besucht und wer noch nach dir schaut oder ob du einfach vergessen wirst, vergessen bist. Jesus macht sich nicht aus dem Staub, der geht nicht davon. Und Jesus nimmt sich die Zeit, seine zwei Emmaus-Jünger, wie wir sie nennen, die so bedrückt, die so traurig sind, dort zu begleiten, muss man sich auch mal überlegen, der Schöpfer des ganzen Himmels und der Erde nimmt sich die Zeit, mit diesen zwei Männern den Weg zu gehen. Über 1-2 Stunden, ich weiß nicht wie lange. Jesus nimmt sich die Zeit, zu dir, zu mir zu kommen in unserer Not. Halleluja. Und deshalb dürfen wir uns freuen. Auch wenn unser Herz schwer ist, vielleicht. Auch wenn Nöte uns bedrängen. Psalm 23, der bekannteste Psalm, da heißt es, und ich habe schon so oft zitiert, auch bei Menschen, und ob ich schon wanderte, durchs dunkle Tal oder durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Ich habe von Immanuel Kant, diesem berühmten Philosophen, gelesen, dass er sagte, dass er viele, viele Bücher gelesen hat, aber in keinem Buch hat er solch tröstenden Worte gefunden, wie diese vier Worte im Psalm 23. Du bist bei mir. Ich bin bei dir. Und ich gehe mit dir durch das Dunkle, durch das finstere Tal. So lange, bis wieder hell wird. Und irgendwann wird es wieder hell. Kein Tal ist unendlich lang. Kein Tunnel ist unendlich lang. Irgendwann kommt wieder das Licht. Aber der Herr begleitet dich in dieser Zeit. Nur manchmal merken wir es nicht. Als die Jünger, Jesus sagte zu ihnen, fahrt über den See, Genezareth, und er zog sich zurück, um noch zu beten mit seinem Vater. Aber er sagt, fahrt ihr schon mal voraus. Und dann heißt es, und um die dritte Stunde, also früh morgens, da brach so ein heftiger Sturm los, schon früher, und die Jünger, die kämpften, das waren ja erfahrene Fischer, die waren also nicht so leicht schrecker, aber die kämpften um ihr Leben auf dem See Genezareth. Und sie waren in Todesangst. Und Jesus ist oben auf dem Berg, wo er betet, und er sieht es unten, wie seine Jünger da kämpfen. Und dann kommt er herunter von diesem Berg und er läuft den Jüngern auf dem Wasser entgegen. Könnt ihr jetzt erklären, wie ihr wollt. Der Spiegel sagt uns ja wieder, das sind alles nur Märchengeschichten und was weiß ich alles. In der Bild-Zeitung kam ein Artikel, der sich ganz klar zur Auferstehung und zu Jesus bekannt hat. Fand ich auch interessant, mal hier diesen Kontrast zu sehen. Jesus kann über das Wasser gehen, er ist der Sohn Gottes, er kann Wasser zu Wein machen, er kann all diese Dinge tun. Er kommt also auf dem Wasser zu seinen Jüngern. Und wie reagieren die? In vollkommener Panik. Warum? Weil sie dachten, das gab es ja genug so Fischergeschichten und Schauergeschichten, jetzt kommt der Klabautermann, jetzt kommt der Seegeist, jetzt kommt das Ungeheuer, jetzt sind wir endgültig verloren. Das dachten sie, es ist ein Geist, der da kommt, der ihnen jetzt voll den Garaus macht. Das dachten sie, als Jesus, der ihnen Hilfe bringen kann, zu ihnen kommt. Und dann heißt es dort auch, und Jesus wollte schon, als sie so geschrien haben und sich erschreckt haben, wollte Jesus weitergehen. Das drängt sich ja nicht auf. Und dann schrien sie um Hilfe und erkannten, dass es Jesus ist. Und dann sagt er zu ihnen, warum seid ihr denn so furchtsam? Warum habt ihr solche Angst? Und in einem Augenblick gebietet er dem Sturm und dem Meer, dass es ruhig wird. Und es gehorcht sofort. Und es ist Friede da. Hevenu Shalom. Ich bringe Frieden euch an. Jesus möchte Frieden in dein aufgewühltes Leben, in deine Panikattacken, in deine Furcht, in deine Angst, in deine Sorgen, in deine Nöte, in deine Probleme bringen. Du darfst zu ihm kommen. Hab keine Angst vor ihm. Die Emmaus-Jünger, Jesus fragt sie, der Wanderer fragt sie, was ist denn los mit euch? Und dann erzählen sie ihm die ganze Geschichte. Ja, weißt du das nicht, was passiert ist in Jerusalem, wie sie da den umgebracht hatten, auf den wir vertraut haben und jetzt sind wir heimatlos, waisenlos, wir wissen nicht, wie es mit uns weitergeht. Also sie sind fast wütend, dass dieser Wanderer da gar nichts davon mitbekommen hat. Liest er denn keine Presse? Bekommt er nichts mit, was hier verkündigt wird? Jesus hört sich das alles an. Er hört dir zu. Du darfst da deinen Frust zu ihm hinausbringen. Manchmal sagt man ja immer, wir dürfen Psalmen lesen wir viele Klagepsalmen, wo Menschen ihre Not hinausschreien zu Gott und sagen, so geht's mir. Wenn du das alles in dir behältst, dann verreißt dich irgendwann von innen. Sie lassen das raus, sie bringen ihre Not, sie sagen es Jesus. Und Jesus hört ihnen zu. Und dann fängt er an, ihnen aus dem Wort Gottes, das ist auch ganz interessant, aus dem Wort, aus dem Alten Testament, nur das gab es ja damals, zu zeigen, was der Messias leiden muss. Das war eine Bibelstunde, da wären wir gerne mit dabei gewesen. Ja? Christus selber erklärt sein Kommen, erklärt sein Leiden aus dem Alten Testament. Viele der Stellen kennen wir. Weihnachten, du Bethlehem Ephrata, der du die Kleinste bist, aus dir wird kommen der Herrscher, der über Israel sein soll. Dann wird ja in Jesaja detailliert beschrieben, wie Jesus sterben wird, wie der Unschuldige sterben wird, wie er leiden wird für das ganze Volk. Und ich denke, er hat ihnen all diese Stellen erklärt. Und als er das erklärt hat, da ist etwas in ihrem Herzen geschehen. Da kam eine Hoffnung, brannte nicht unser Herz, sagen sie später. Also aus dem Wort Gottes heraus ist etwas passiert. Deshalb unterschätze nicht die Bedeutung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, hat eine ungeheure Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr schon von dem Bibelraucher gehört habt. Kommt gerade ERF in allen Sendungen. Wilhelm Bunz, ich kenne ihn schon fast 30 Jahre. Vor 30 Jahren hat er bei uns in Geislingen Zeugnis gegeben. Da war er frisch aus dem Gefängnis entlassen worden. Wilhelm Bunz wuchs auf als ein ungewolltes Kind. Die Eltern haben ihn auf dem Acker ausgesetzt, weil er immer so geschrien hat. Und dort wurde er gefunden. Und dann kam er ins Heim. Und schon als kleines Kind war er so auffällig, weil er sich dauernd den Kopf gegen das Metallgitter geschlagen hat, so lange bis ihm das Blut runterlief, dass man sagte, dieses Kind ist nicht therapiefähig. Und als er älter wurde, da fing er die ersten Straftaten an. Er hat dann mit 17 war es, glaube ich, mit dem Auto ist er in eine Polizeistreife, die ihn stoppen wollten, hineingefahren und dabei kam einer der Polizisten, Familienvater von 4 Kindern, ums Leben. Und er hatte ja später, sagt er, sein ganzer Körper ist tätowiert. Und er sagte, für jede Straftat hat er sich eine Tätowierung geben lassen. 125 oder so, der ganze Leib voll. Er war dann im Gefängnis, in Einzelhaft und er galt als nicht mehr wiederherstellbar. Und da er Raucher war und Papier brauchte, hat er den Anstaltspfarrer gebeten, ob er ihm eine Bibel geben könnte. Und der Anstaltspfarrer dachte, das ist ja nett, dass einer der Gefangenen nach einer Bibel fragt. So was erfüllt man ja immer gerne. Wusste natürlich nicht, was der damit macht. Das hat er ihm nicht gesagt. Und er gab ihm die Bibel. Und er wollte ja nur das Papier nutzen, um seinen Tabak dann in die Zigaretten einzufüllen und dass er die Zigaretten rauchen kann. Und so fing er an, die Bibel zu lesen. Immer eine Seite. Als er die gelesen hat, hat er seinen Tabak eingewickelt und hat die geraucht. So hat er sich durchs ganze Alte Testament durchgelesen. Und er sagte, und ich hatte einen ungeheuren Groll auf Gott. Warum hast du das alles zugelassen in meinem Leben? Und dann kommt er ins Neue Testament und er kommt zur Bergpredigt. Und dann kommt er zu den Worten Jesu, ihr seid das Licht der Welt. Und wer in ihm ist, da ist keine Dunkelheit und keine Finsternis. Und als er diese Worte liest, da sagt er, in mir war nur Finsternis. Und hier lese ich, ihr seid das Licht der Welt. Und da kam in ihm diese Sehnsucht, ich möchte dieses Licht haben. Und er betet zum ersten Mal zu Gott. Und kommt zum Glauben an Jesus Christus, ohne dass irgendein Seelsorger oder irgendjemand beteiligt war. Allein durch das Lesen des Wortes Gottes. Welch eine ungeheure Kraft. Und ich könnte jetzt noch viele Zeugnisse, erst gestern habe ich wieder so ein Zeugnis gehört, wo jemand allein durch das Lesen der Bibel, er versuchte zu beweisen, ein Freund hat ihm die Bibel geschenkt und er las die Bibel nur deshalb, weil er seinem Freund beweisen wollte, dass das ein Märchenbuch ist. Und je mehr er gelesen hat, desto mehr hat ihn dieses Wort erfasst und getroffen. Und auf einmal hört er die Stimme Gottes, geh auf die Knie und entscheide dich. Und er sagte, nee, das mache ich nicht. Und Gott sagte, doch, geh auf die Knie. Und dann macht er das und begegnet Gott auf eine ganz erstaunliche Weise. So war es bei ihm auch geschehen, Wilhelm Bunz. Und er kommt zum Glauben. Und er weiß, ich werde nie aus diesem Gefängnis herauskommen aufgrund meiner Taten. Das ist mehrfach lebenslänglich. Und als es zur Verhandlung kommt, da schreibt er detailliert dem Richter alles auf, was er getan hat, ohne irgendetwas auszulassen. In dem Bewusstsein, okay, und der Richter liest das alles und es war wohl Christ und er begnadigt ihn und spricht ihn frei. Und so kommt er aus dem Gefängnis heraus und er hat den Wunsch, die Dinge, die er kann, wieder in Ordnung zu bringen. Und so besucht er die Familie, die Witwe dieses Polizisten mit 4 Kindern. Und er beschreibt das alles, also ihr könnt es nachhören. Und er besucht sie. Und diese Frau empfängt ihn und sagt, wir sind Christen. Mein Mann war gläubig und wir haben, sagt sie, für dich gebetet, dass du zum Glauben an Christus findest. Und sie freut sich, als er zu ihr kommt und spricht ihm Vergebung aus. Halleluja. Jesus kommt in deine Not. Egal wie tief du bist, egal in welchem Gefängnis du dich befindest. Lukas 4 heißt es, er kam, um die Gefangenen freizusetzen. Er kam, um die, die gebunden sind, loszukaufen. Jesus kommt zu dir. Er liebt dich. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Heute sind vielleicht auch einige Gäste hier. Ich kenne euch nicht. Ich möchte dir zurufen, Jesus liebt dich. Du bist nicht umsonst hier. Er möchte dir Hoffnung schenken. Er möchte dir Frieden schenken. Und ich möchte dich ermutigen, vertraue ihm dein Leben an. Sage, ja, Jesus, ich möchte mit dir gehen. Als die zwei Emmaus-Jünger dann auf einmal erkannten, Jesus wollte ja dann auch weitergehen, und dann sagten sie, komm, es ist Abend, bleib bei uns. Und dann essen sie miteinander und Jesus bricht das Brot. Und in dem Moment, das heißt, ihre Augen wurden aufgetan, da erkennen sie auf einmal, das ist der Jesus. Das ist der Jesus. Und in dem Moment, wo sie es erkennen, ist Jesus auch schon weg. Und diese traurigen, depressiven Menschen werden in einem Moment völlig umgewandelt. Es ist so eine Freude da, dass sie sagen, das müssen wir unseren Freunden erzählen. Und sie gehen den ganzen Weg, 12 Kilometer zurück, und treffen die Jünger und sagen, er lebt, er ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen, und die haben ihm ja dann das Gleiche bestellt. Ja, Simon hat ihn auch gesehen, andere haben ihn gesehen. Er lebt, Jesus lebt, nicht geistlich irgendwie. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Halleluja, das ist ein Wunder Gottes. Er hat ihn aus den Toten auferweckt. Er ist der Erste, der auferweckt wurde und lebt, der ist nicht mehr gestorben. Und er sitzt zur Rechten Gottes und er liebt dich. Und ist interessiert an dir. Amen.
Wir haben jetzt noch ein Zeugnis. Michael